Herzlich willkommen zur Episode 24 des Management 2.0 Podcast. Nochmal einer in dem Kontext 20 Jahre Wissensmanagement und Lernen der Organisationen. Und ich freue mich, dass ich heute hier zu Gast sein darf bei Professor Peter Heisig, der sogar schon viel länger als 20 Jahre dabei ist. Grüß dich, Peter.
Ja, hallo Simon. Schön, dass du hier bist.
Ja, danke für die Einladung. Ja, du bist ja jetzt wieder zurück, warst eine Weile in England gewesen, davor schon in Berlin am Fraunhofer. Eureki hattest eine eigene Firma. So zum Einstieg würde ich ganz gerne mit dir drüber sprechen. Wie bist du eigentlich zum Wissensmanagement gekommen? Du hast gesagt, so frühe 90er Jahre war dein erster Berührpunkt. Was hast du denn vorher gemacht? Wo hat dein Karriereweg begonnen?
Ja, der Karriereweg mag nicht dann begonnen sein, als ich mit Wissensmanagement mich auseinandergesetzt habe, sondern Wissensmanagement kam eigentlich ganz viel früher noch. Das kam noch während meines Studiums. Mhm. Und zwar hatte ich als wissenschaftliche Hilfskraft an der Universität Göttingen einen Job gehabt bei einem Professor, der später sogar Projektpartner wurde, bei Fraunhofer später, sehr viel später. Und der hatte ein sehr interessantes DFG-Projekt zum Thema, wie Organisationen Wissen produzieren. Und im Prinzip dieses Nonaka Knowledge Creation kam aber von einer ganz anderen Seite, mehr von der Sozialpsychologie, Organisationspsychologie, und das war ein kombiniertes Projekt, halt die Organisationspsychologen mit Betriebswirten, und er hat aus dieser psychologischen Sicht sich damit auseinandergesetzt, welche Barrieren sowohl das Individuum als auch die Gruppe, das Team, eine Organisation und die gesamte Gesellschaft eigentlich, welche Barrieren uns entgegenstehen, kein neues Wissen zu produzieren.
Okay.
Und das ist, das nehme ich auch oft als Aufhänger, weil im Sinne von der Karriere eines Begriffs wie Wissensmanagement ist das, was er da veröffentlicht hat, sehr relevant, aber nie eigentlich von der Wissensmanagement-Community rezipiert worden. Auch nicht, weil er es nicht in dem Bereich veröffentlicht hat, sondern er hat es unter dem Thema Informationspathologien, das ist der Fachbegriff der Organisationspsychologen, wie man mit Informationen umgeht und beziehungsweise wie pathologisch mit Informationen in Organisationen umgegangen werden kann, darunter hat er es veröffentlicht, in die sozusagen Fachöffentlichkeit gebracht, und das hat mich damals interessiert, und dann, das war relativ am Ende des Studiums.
Was hast du studiert? Organisationspsychologie?
Nee, ich hatte Sozialwissenschaften studiert, und das war ein Fach, das da wichtig war, und im Prinzip habe ich mein Studium um das Objekt des Betriebs der Organisation aufgebaut und dann Arbeitsrecht und Industriesoziologie und solche Sachen. Ja, und das war so der Anknüpfungspunkt, das hat mich interessiert. Und dann später bin ich im Prinzip bei Fraunhofer da angefangen, und das erste Projekt war über implizites Wissen. Und zwar,
wann war das?
Also das war 1990, genau. Also als als die erste Wahl, gesamtdeutsche Wahl war, habe ich gerade 6 Wochen in Berlin gearbeitet. Dann auch mal eine Wohnung gefunden. Und das Projekt ging um, auch wieder ein schöner sozusagen deutscher Begriff, computerunterstützte, erfahrungsgeleitete Arbeit und Erfahrungswissen von Facharbeitern in Metallunternehmen. Mit paar Projektpartnern war unter anderem BMW, also als Anwender, Siemens als Steuerungshersteller von Werkzeugmaschinen. Also es ging im Prinzip um dieses Erfahrungswissen von erfahrenen Facharbeitern in Metallunternehmen, die über die Geräusche, die Vibrationen der Maschinen wahrnehmen können, ob der Prozess der Herstellung eines bestimmten Teils, Bauteils noch gut abläuft oder ob sie eingreifen müssen. Und da haben wir war ein sehr großes BMBF gefördertes Projekt in Deutschland mit vielen Partnern aus der Industrie, aber auch Forschungspartnern, Arbeitspsychologen aus Hamburg, aus Kassel, Industriesoziologen aus München, viele Ingenieure aus Aachen, aus Berlin. Ja, und da haben wir uns darüber Gedanken gemacht, wie können wir das erstmal erfassen, dieses Erfahrungswissen? Wie können wir das beschreiben an der Methode des lauten Denkens, Videoprotokolls im 10C-Zentrum Hamburg mit Facharbeitern von einer Kieler Werft, und dann zu reflektieren, was die dort sozusagen in ihren Handlungen tun, wie sie versuchen sozusagen das Wissen zu aktivieren, was wichtig ist, dann wenn sie eingreifen müssen in den Prozess der Herstellung von so Teilen,
Metallteilen. Das heißt, sie entweder beobachtet oder sie mussten, während sie irgendwas tun, dabei beschreiben, was sie gerade tun und warum sie es tun.
Nee, das wäre zu viel verlangt gewesen, weil da muss man ja sehr konzentriert sein an den Maschinen, sondern es wurde eine Aufgabe definiert, dann in dem CNC-Zentrum, das ist so ein Fortbildungszentrum, da hat man dann halt den Platz gehabt und die Zeit, haben dann per Video aufgenommen, das Arbeitshandeln, und dann haben uns danach sozusagen in einen Raum gesetzt und haben uns gemeinsam mit den Facharbeitern das Video angeguckt und dabei bestimmten Punkten gezielt nachgefragt, aber auch die gebeten, zu ihr Handeln zu kommentieren. Und das war das Projekt, und da haben wir ein bisschen die Konstruktion, Bauteile haben wir da konstruiert, da die Kollegen aus Aachen haben mit Sensoren hantiert, die Geräusche aus den verkapselten Maschinen wieder irgendwie herauszubringen oder auch sichtbar zu machen.
Also während man quasi die Arbeitshandlung aufgenommen hat.
Ja, das waren andere Lösungsansätze, wo man versucht hat, im Prinzip dem Mitarbeiter die alte Signalwelt sozusagen, an der er sich orientiert hat, durch Geräusche etc., Vibrationen, ihm sozusagen die Brücke zu bauen, dass er das Erfahrungswissen, was er an den alten Maschinen sozusagen gelernt hat, auch bei den neuen dann einsetzen zu können. Das war aber sozusagen, das war die operative Ebene, aber das ging hin bis zu Fertigungssteuerern, die halt schauen, welche aktuellen Aufträge in der Werkstatt unterwegs sind und wie man das sozusagen koordiniert, die dann da ihre eigenen Wörter, ihren eigenen Fachjargon für bestimmte Bauteile hatten etc. Bis hin zu, das war also noch ein ganz spannendes Erlebnis, in den 50er Jahren damals, denke ich mal, so vom Alter her erfahrener Facharbeiter, der hat ein Unternehmen, die Papiermaschinen herstellen, die Achse, wo die Schneiden montiert werden, um das Papier sozusagen auf A4, A2 zuzuschneiden. Diese Achse hat er gefräst. Die Achse ist ungefähr 7 Meter lang oder so. Ja, und da musste dann sozusagen wie in so einer Spirale an der Achse entlang diese Schlitze reingefräst werden, wo dann die Schneiden reingesetzt werden können. Das Ding war erstmal kritisch bezüglich der Montagetermin der Maschine, bezüglich des Durchlaufzeit der Maschine und des Wertes. Also als das fertig war, war das damals ein Betrag von irgendwie ein fünfstelliger Betrag, zum oberen fünfstelligen Bereich, dieses Bauteil. Und der hatte totale Freiheiten bezüglich seiner Arbeitseinteilung. Und die Firma war sehr bemüht darum, das gut bei Laune zu halten. Und der hat sozusagen sein Wissen so eingebracht, dass er seine eigene Werkzeugverwaltung hatte. Damals konnte kein PC selbst bedienen. Seine Tochter hat ihm zu Hause was eingerichtet, um seine verschiedenen Bohrer zu verwalten.
Und das war 90er Jahre?
Das war in 92. Und dann, als das Projekt fertig war, wir haben das Projekt 1992, 93 beendet. Und dann bin ich 2 Jahre oder 1,5 Jahre später durch Zufall auf das Buch von Nonaka aufmerksam geworden.
The Knowledge Creating Company schon?
Genau, die deutsche Übersetzung damals, Organisation des Wissens. Und als ich das dann las, da hatte ich gedacht, mein Gott, das hast du erstens in dem DFG-Projekt davon schon was gehört und zweitens in dem BF-Projekt selbst untersucht, auch veröffentlicht. Die erste Veröffentlichung war 92 über Erfahrungswissen in der kurzfristigen Auftragssteuerung. Ja, und dann habe ich mal geschaut, mich umgeschaut, und da kam dieses Thema Wissensmanagement gerade in den einzelnen sozusagen Wirtschaftsmagazinen nach oben, dann festgestellt, dass unsere Kollegen aus Stuttgart ein bisschen schneller waren.
Das Institut für Arbeitsorganisation, Bullinger damals.
Die waren da mit einer empirischen Untersuchung ein bisschen schneller, aber das hat mich nicht abgehalten. Ich habe dann, die haben was mit dem Manager-Magazin gemacht, wir haben es dann mit der Wirtschaftswoche gemacht, eine große europaweite Studie mit dann vertieften, also Umfrage, dann mit einer vertieften Fallstudien, wo wir europaweit rumgereist sind. Und wenn ich gerade vorhin das Beispiel von dieser Firma da in Herzogenaurach da gesehen habe oder in Ingolstadt mit dem Podcasts beziehungsweise den Videos im Intranet, das heute alles so einfach und schnell und der Einzelne machen kann, das habe ich 1999 in einem britischen Pharmaunternehmen gesehen, damals noch mit VHS. Und das Ziel war damals in einem britischen Pharmaunternehmen, das ist inkorrekt, das war ein Versicherungsunternehmen. Und das Ziel war, die Directoring of Learning hat im Prinzip ein Diskussionsleitfaden, ein paar Diskussionsfragen aufgeschrieben, spezifisch auf das Wissen, was man nicht an der Universität nicht an der Fachhochschule, nicht durch andere sozusagen Weiterbilden, dass ich einkaufen kann, also das, was am Markt sozusagen einkaufbar Wissen, sondern das Wissen, was wirklich spezifisch für das Business ist, für das Geschäft, für die Dienstleistung, die die anbieten, hat dann zwei Experten gebeten, sich auch zu treffen, so wie wir uns treffen und einfach auch dann über den Leitfaden zu diskutieren. Das wurde auf VHS aufgezeichnet, das wurde kopiert und an alle Außenstellen verschickt und war auch im Prinzip mit dem Thema Wissen, also Knowledge Retention. Und auch Transfer bzw. Dissemination. Und heutzutage sind natürlich heutzutage kann das jeder kleine mittelständische Unternehmen kann das hinkriegen mit den technischen Möglichkeiten, die wir hier haben. Aber der Kern ist weiterhin im Prinzip klar zu haben, klar zu wissen, welches Wissen ist denn wesentlich für unser Geschäft und das dann versuchen, die Leute dazu anzuregen, darüber zu diskutieren, zu sprechen, sich auszutauschen.
Du hast das ja gemacht am Fraunhofer IPK.
Genau. Das ist das Institut für Produktionsanlagen, Konstruktionstechnik. Alle Berlin-Touristen, die der Spree fahren, da gibt's ein weißes Gebäude. Ist ganz rund an der Spree, ungefähr einen Kilometer vom Bundestag entfernt. Dort habe ich 1990 begonnen mit diesem Projekt über das Erfahrungswissen von Metallfacharbeitern und dann über lange Jahre dort gearbeitet und so 96, 97 haben wir uns mit dem Thema Wissensmanagement dann auseinandergesetzt, dann angefangen 98 mit dem ersten Projekt.
Das war die Studie, die du erwähnt hast mit der Wirtschaftswoche?
Genau, das war diese europaweite Studie.
Was habt ihr euch da angeschaut?
Und da haben wir also erstmal so eine Konsortialstudie, so ein bisschen ähnlich wie die Amerikaner das machen, so hat Benchmarking. 6 deutsche Firmen haben das unterstützt finanziell teilweise und wir haben dann eine Befragung gemacht, ein Ranking gemacht, welche Firmen denn wir uns anschauen sollten. Da haben die Sponsoren ein bisschen mit sozusagen die Rangordnung, wen man denn gerne sehen möchte und wir haben dann 20 Firmen angesprochen, 13 Firmen haben zugesagt, davon eine Firma in der Schweiz, eine in Schweden, 2 in Großbritannien und die Rest in Deutschland, aber auch internationale Firmen darunter. Und Fallstudien durchgeführt und am Ende haben wir dann noch 2 Firmen, eine in Deutschland, eine in Großbritannien mit unseren Sponsoren besucht, um denen auch nochmal so einen Vor-Ort-Eindruck zu geben. Daraus ist dann diese Veröffentlichung entstanden im Springer Verlag, sozusagen Best Practice, Knowledge Management Best Practice. Und das war dann auch so ein bisschen der Türöffner, um dann Projekte im Laufe der folgenden Jahre zu machen mit Firmen in Deutschland.
Und das heißt quasi im Fraunhofer IPK hat sich dann quasi so eine Arbeitsgruppe, die sich mit Wissensmanagement beschäftigt hat, etabliert.
Wir haben das dann Kompetenz in der Wissensmanagement oder Kompetenz in der Knowledge Management genannt. Und das Ziel war halt, so wie es bei Fraunhofer ist, Themen aufzugreifen, die dann fortzuentwickeln und halt angewandte Forschung zu betreiben und was mich ganz besonders freut, dass die es heute noch gibt. Wir müssten eigentlich auch 20 Jahre irgendwie sowas feiern. Vielleicht können wir ja zusammen feiern. ich kann mich noch gut erinnern, dass ich damals dann den Auftrag hatte, so eine Art Businessplan zu machen. Also rentiert sich das, wenn sich da jetzt, können wir da 6 wissenschaftliche Mitarbeiter beschäftigen. Das war so eine kritische Größe, wie ein Kompetenzfeld auszufüllen. Und wir hatten so 3 Stoßrichtungen. Eine war, wo dann meine Dissertation rausgestanden ist, sozusagen, wie kann ich Wissen, den systematischen Umgang in Wissen in Geschäftsprozesse oder in Arbeitsprozesse sozusagen analysieren, betrachten und dann auch verbessern.
Quasi die Fortschreibung von dem, was du auch vorher gemacht, das war ja quasi Tätigkeits- oder prozessorientiertes Wissensmanagement schon.
Das war wirklich sehr wissenschaftlich orientiert. Meine Arbeit war schon sehr, sehr praxisorientiert. Auch das, was dann rausgekommen ist. Ja, der zweite war mehr, wie kann ich das Ganze messen? Da ist das Ganze, was der Kai Albert da in seiner Dissertation dann auch dargestellt hat, zur Wissensbilanz und wo es auch ein großes Projekt gab, rausgekommen. Und dann die dritte, aber auch wichtige Sache ist die Human-Perspektive, Change Management, Motivation von den Leuten. Und da hat die Ina Kohl ihre Promotion verfasst. Also wie kann ich die Leute dazu motivieren, wie kann ich auch dies einführen? Und da ist dann ihre Arbeit raus entstanden. Und und das Center gibt es heute noch, machen heute noch Projekte in dem Bereich.
Das heißt, aus deiner Dissertation ist dann auch dieser GPOBM. Die GPOBM-Methodik mit dem Analyseleitfaden.
Genau, das ist entstanden. Daraus, also im Prinzip, das war das dann das Praxisprodukt meines blauen Buches, meiner Dissertation. Und das war vor dem Hintergrund einfach wirklich, es ist so einfach zu machen, zu beschreiben, dass man das selbst nutzen kann. Ich habe jetzt auch das schöne Erlebnis gehabt, ich war in Finnland, dort habe ich auch so gecoacht. An der Universität gibt es da einen Master zum Wissensmanagement, wo Beruf, also Leute, die im Beruf stehen, das so teilberuflich, also berufsbegleitend machen. Und da hat ein Mineningenieur in einer Mine, Kupfermine da in Finnland, der hat sich das grüne Ding geschnappt. Ich habe dann den allen das zur Verfügung gestellt und der hat es aber genommen, um im Prinzip den Minenplanprozess da zu analysieren. Hat das alles ins Finnische übersetzt, damit er mit seinen Mitarbeitern in seiner Abteilung darüber sprechen konnte und so. Und das hat mich sehr gefreut, weil ich hatte da keine große Einführung gegeben, sondern ich habe das Ding nur auf Englisch übersetzt, nochmal prüfen lassen und dann drucken lassen. Und er hat es genauso verstanden und umgesetzt, wie ich es eigentlich das gedacht hatte, dass es verständlich und einfach ist. Ja, und das ist ein schönes Ergebnis. Und ich hoffe, vielleicht habe ich dann Zeit im Sommer da mal zu schauen, wie dann auch das Umsetzungsergebnis dann aussieht.
Dann aus dem Messen, da kann man diese ganze Schiene Wissensbilanz, ich glaube, die in Österreich gab es da schon Vorarbeiten. Kai Albert hat das aufgegriffen. Manfred Bornemann ist dann irgendwie dazu gestoßen. Wie hat sich das entwickelt? Ja. Ab wann habt ihr euch mit Messung auch beschäftigt, auch von Anfang an?
Ja, eigentlich war das in diesem Business-Konzept, da waren so 3 Bereiche identifiziert, einmal dieses Prozessorientierte, dann auch dieser Aspekt des Bewertens, des Messens und die Motivationsgeschichte, also diese humanorientierte. Und dieses Messen, das war halt sehr schwierig, einfach da Leute zu bekommen, um das, also Anwendungspartner in der Praxis, was die wir ja immer brauchen, um das zu tun. Und es gab dann mal vom RKW eine Sitzung in der Nähe von Frankfurt, wo der RKW sitzt, und da waren ein paar hochbesetzte, Kollegen, und ich durfte da auch teilnehmen und hatte dann gesagt, ja, es gibt so 2 Aspekte, die aus meiner Sicht nicht beleuchtet sind jetzt in diesen Dingen, und das war einerseits dieser Messaspekt und der andere Aspekt diese Motivation, Fähigkeiten, also humane. Und damals hatte der Abteilungsleiter, das war 2003, dann gesagt, ja, dieses humanen Fähigkeiten, das ist Bundesbildungsministerium, aber dieses andere Aspekt der Bewertung, das ist schon Wirtschaftsministerium. Und da ist dann dieses erste Pilotprojekt zur Wissensbilanz entstanden, wo wir uns dann ja mit den Erfahrungen nicht nur aus Österreich aufgebaut haben, sondern wir hatten ja auch im Beirat da Leif Edvinsen und Moritzen, die aus Skandinavien, aus Schweden und aus Dänemark, wo vorher ähnliche Aktivitäten unternommen worden sind, die auch mit einbezogen. Und da gab es dann 2004 6 Monate Pilot mit 14 kleinen und mittelständischen Unternehmen, als dann die Unternehmen gesagt haben, ja, dass das da rausgekommen ist, das ist gut, aber wir möchten bitte eine stabile Plattform, um den Prozess zu dokumentieren. Hat das Ministerium gesagt, ja, okay, dann finanzieren wir nochmal die Umsetzung dieser Software, die unter Wissensbilanz Toolbox frei verfügbar im Netz downloadbar ist. Und das muss natürlich dann auch ausprobiert werden, ob das dann in der Praxis so anwendbar ist. Da gab es dann nochmal 60 Wissensbilanzen, die wir durchführen konnten, auch in anderen Bereichen, andere Anwendungsfälle, um das ein bisschen auszutesten. Ja, und das ganze Projekt hat 2004 gestartet und ist dann, glaube ich, noch bis 2008, weil ich dann schon in Großbritannien war, gelaufen, um durch Multiplikatoren ja das in die Breite in Deutschland zu tragen. Und dann haben die Kollegen auch noch, als ich dann nicht mehr bei Fraunhofer war, das in, glaube ich, mit 5 europäischen Ländern in so ein europäisches Projekt überführt und das auch nochmal in anderen Ländern ausgetestet. Und ja, das war sozusagen von Anfang an geplant, aber die Möglichkeit, sozusagen dieses Window of Opportunity, das gab es halt erst 2003. Aber das wurde gut genutzt und denke ich, ist heute noch ein wichtiges Instrument, um halt zu verstehen, wie Dinge ablaufen in Organisationen, wie die zusammenhängen. Ich kann mich noch gut erinnern, ich habe das im Hamburger Hafen bei so einer Fortbildungsunternehmen, die Leute, die im Hafen da die Container-Terminals bedienen, dass halt die Schiffe schnell entladen werden können. Der Herr, der da verantwortlich war für diesen mittelständischen Kleinbetrieb, Trainingsunternehmen, der hat halt aufgrund der Ergebnisse der Wissensbilanz sehr schnell abschätzen können, wie eine Investition in ein bestimmtes Marketinginstrument, wann ihnen das sozusagen auch sozusagen eventuell in der Bilanz spürbar wäre, weil wir ja mit dem Wirkungsgeflecht in der Wissensbilanz auch durchaus die Möglichkeit haben, nicht nur die Stärke des Einflusses, sondern auch die Zeitdauer abschätzen zu können und von daher so eine Art Prognose entwickeln können, wann bringt es denn dann was?
Vielleicht für die Wissensbilanz noch nicht kennen, in ein paar Sätzen, wie funktioniert das Instrument?
Es ist ein Workshop-basiertes, moderierte Selbstbewertung, die sich aus 3 Workshop-Tagen sozusagen, die aufeinander aufbauen, zusammensetzt. Am ersten Tag definieren die Teilnehmer, die repräsentativ die Organisationseinheit oder das Unternehmen repräsentieren sollen, in der Regel zwischen 5 und mal hatten wir 13 Teilnehmer, die wichtigsten Einflussfaktoren, und die sollten strukturiert sein nach, was so aus Humanperspektive wichtig ist für die Firma, dann was aus dem strukturellen Kapital wichtig ist, also die Dinge, die, wenn die Mitarbeiter das Haus verlassen haben, noch da sind.
Also Räume oder also Infrastruktur.
Infrastruktur beispielsweise. Prozesse, Abläufe, aber auch zum Beispiel intellektuelles Kapital, also IP, Intellectual Property, also Marke, auch wenn das irgendwie geschützt ist. Patente könnte man auch hinzuziehen. Es gibt da so ein paar Standardfaktoren, die halt auch in dieser Wissensbilanz-Website zum Download bereitstehen für jeden. Und dann die dritte Dimension ist noch das Beziehungskapital. Also heutzutage kann ja kaum jemand noch ganz alleine, ohne Partner, ohne Lieferanten, ja, ohne Finanziers ein Geschäft machen. Aber auch die Kunden sind da ein Teil, also Kundenbeziehungen. Diese 3 Kapitalarten, Human, Struktur und Beziehungskapital, die werden halt bewertet in Bezug auf die Strategie. Sozusagen, haben wir genug, um in 5 Jahren noch da zu sein, wo wir heute sind, oder noch besser zu werden, unsere strategischen Ziele zu erreichen. Und zwar haben wir genug Quantität, also haben wir genug Menge, haben die richtige Qualität davon, und kümmern wir uns auch um den Faktor in einer Art und Weise, dass wir sozusagen das nicht ad hoc machen, sondern systematisch, sozusagen ganz platt gesagt, qualifizieren wir die Leute auch vorausschauend oder erst, wenn sozusagen die Maschine vor der Tür steht.
Aus dem Begriff Management innewohnt, irgendwas systematisch und strukturell zu tun.
Und das ist halt sozusagen das Ergebnis des ersten Tages. Hat man so eine Art Portfolio, was sind die wesentlichen Punkte, die stark sind, und wo gibt es sozusagen Nachholbedarf. Mhm. Das kommt nach dem ersten Workshop-Tag, der hart ist, drauf. Dann weiß man aber noch nicht, wenn man sozusagen die Punkte als anfassen würde, die noch nicht so gut ausgeprägt sind, bringt das tatsächlich was? Also als unterlegtes Verständnis baut die Wissensbilanz auf ein Systemverständnis auf, das besagt, dass die einzelnen Faktoren zusammen sich beeinflussen, gegeneinander, positiv also negativ. Und das versucht man am zweiten Tag herauszubekommen, indem man für alle Faktoren, die man benannt hat, die Einflussbeziehungen bestimmt. Also beeinflusst A auf B, ist das stark, ist das mittel oder ist da gar kein Einfluss da? Also
so Ursache-Wirkungsnetz zwischen den...
Genau, so eine Art Ursache-Wirkung. Man muss nicht unbedingt sagen, ob jetzt das eine auf das andere folgt, sondern einfach
gibt es
sozusagen einen Einfluss von A auf B und wie stark ist der, und dann eine zweite Bewertung auch rückwärts, sozusagen wie beeinflusst B A. Und das kann man sozusagen so ein Wirkungsnetz rausbekommen und hat dann im Prinzip darüber kann die Faktoren identifizieren, die sozusagen am ersten Workshop-Tag nicht so gut bewertet worden sind, wo man ansetzen will, und kann am Ende des zweiten Workshop-Tags auch sagen, wenn ich da ansetze, bringt es tatsächlich auch etwas? Ja. Hat das da eine Wirkung, die letztendlich auf den Geschäftserfolg einen Einfluss hat? Dadurch kann man Maßnahmenpriorisierung machen, und das ist der dritte Tag dann des Workshop-Tags, kommt man in der Regel, die Moderatoren kommen zurück, stellen das Ergebnis dar, es wird nochmal diskutiert, ist das auch so richtig verstanden worden, etc. Es wird alles in dieser Software dokumentiert, und dann geht es am dritten Tag darum, okay, was tun wir jetzt? Das ist sozusagen die Wissensbilanz, und dann kann man das zum internen Verbessern nutzen, oder man kann auch kommunizieren. Das haben einige Anwender, Pilotanwender gemacht, die haben dann mit der Bank kommuniziert, um dann bestimmte Finanzierung für bestimmte Aktivitäten, die sie machen wollten, zu bekommen.
Also quasi nicht nur finanzielles Kapital in die Waagschale zu werfen, sondern auch intellektuelles.
Ja, genau, im Prinzip dem noch ein besseres Verständnis des Geschäftsmodells zu haben und wie die Organisation tickt, funktioniert. Und einer der Partner, also Pilotunternehmen, der hat gesagt, das ist im Prinzip mein Bauchgefühl schwarz auf weiß, und der Vorteil ist, jetzt kann ich sozusagen mit den verschiedenen Partnern darüber diskutieren und ich kann es sozusagen darlegen, und die müssen mir nicht nur vertrauen, sondern ich kann ihnen sozusagen das Vertrauen auch untermauern mit einer Selbstanalyse, die sich auch aufgrund der Einbeziehung der verschiedenen Fachperspektiven aus dem Unternehmen nicht eine Einzelsicht ist, sondern sozusagen eine Gesamtsicht aus dem Inneren der Firma, der Organisation.
Und in der dritten Säule, also neben der Bewertung dann in dieser Motivations- oder Humansäule, was habt ihr da gemacht?
Da war hat die Nina Kohl ihre Arbeit gesehen und da ist wesentlich eigentlich dieses so ein Verständnis rausgekommen oder so ein konzeptionelles Modell rausgekommen, was dann auch sozusagen in Maßnahmen umgesetzt wurde, die Unterscheidung zwischen dürfen, können und sollen. Also als ich in den 90er Jahren auf einigen Tagungen unsere Studie vorgestellt habe und dann anderweitig da Beiträge liefern durfte, war immer die Frage, eine Standardfrage, wie motivieren wir die Leute? Aber keiner hat eigentlich jemals gefragt, sind unsere Leute auch qualifiziert dafür? Dieser Qualifizierungsaspekt war immer unterbelichtet und der Motivationsaspekt war der erste. Und dann hat man oft an Dinge gedacht, die so nach dem Motto karottenmäßig aufgebaut war, nach dem Motto irgendwelche Meilensysteme oder so, wie man heute bei Kundenkarten hat, dass man Punkte sammelt. Und wenn dann die nächste Finanzierungsprobleme kommen, dann wird das als erstes weggestrichen und es ist sozusagen nicht nachhaltig verankert eigentlich in dem Verhalten. Und das hat die INA dann sozusagen angegangen und hat da ein paar Instrumente entwickelt, um das erst zu verbessern.
Jetzt habe ich so in Erinnerung, dass du quasi nach deiner Fraunhofer-Zeit ja auch eine eigene Beratung gegründet hast mit Eureki, glaube ich, in Deutschland noch, dann irgendwann nach England gegangen bist. Und ich habe noch so die zwei Stationen gespeichert, die Analyse von Wissensmanagement-Frameworks, wo ich mal sehr viele angeschaut habe und auch die globale internationale Studie, die du gemacht hast, mit diesen Feldbesuchen auch. Wie ist denn das zeitlich einzuordnen?
Ja, ich habe Fraunhofer verlassen 2004 und dann war ich erst selbstständig unterwegs, aber auch wiederum ähnlich wie bei dir sozusagen mit Anbindung an Fraunhofer, die dann hier und dort noch unterstützt bei laufenden Projekten. Und dann gab es 2006/2007 die Möglichkeit, sich zu orientieren und ja, wie soll ich das ausdrücken? Ich war damals zu alt, eigentlich sozusagen einer Universität ein Professor zu werden. Das hat mich damals so gewurmt, wie man bei uns in Norddeutschland sagt, dass ich einfach mal eingegeben habe, wo es Wissensmanagement-Jobs gab und da gab es dann drei, einen in Spanien, einen in der Schweiz und einen in Großbritannien, in Cambridge und ich habe dann meine Unterlagen fertig gemacht und die Briten sind da halt sehr schnell. Man kommt sehr schnell an, kann aber auch sehr schnell gehen. Da war ich an der Universität Cambridge und vorher war ich aber noch involviert, wo diese Frameworks ansprichst. Ich durfte mitarbeiten an einem europäischen Leitfaden mit anderen Experten. Good Practice, European Guideline for Good Practice in Knowledge Management, der auch ins Deutsche übersetzt wurde von der
CEN, ne?
Von der CEN, Europäische Normungsinstitution, zusammen mit 8 anderen Kollegen aus Großbritannien, Spanien, Dänemark, Belgien, den Niederlanden, Frankreich. Und dann noch drumherum haben sich ungefähr 100 Wissensmanagement-Experten, Interessierte etc. beteiligt europaweit. Und eine Aufgabe, wo ich dann verantwortlich war, als Arbeitspaket hatten wir 5. Und ich war Arbeitspaket 1 verantwortlich, ging es darum, so ein Framework zu entwickeln. Und als sozusagen der Projektmanager den Vorschlag gemacht hatte, ja, jeder guckt sich mal die Frameworks an, die er sozusagen gut findet und wir sammeln dann und dann sozusagen kommen wir zu einer
Collage der Möglichkeiten.
Einer Collage der Möglichkeiten oder einem Konsens. Ist ja wichtig, dass man in Europa einen Konsens herstellt. Und als nach dem ersten Workshop in Brüssel das klar war, dass wir da nicht zum Konsens kommen auf diese Art, habe ich einfach angefangen, wie früher die Biologen und alle Sammler und Sucher, dass man einfach Modelle einfach angefangen hat zu sammeln. Und als ich dann bei 80 war, haben wir angefangen, die ganz nach den Inhalten thematisieren die Wissen, was ist das Wissensverständnis, wie operationalisieren die den Umgang mit Wissen, sagen die etwas zu den Erfolgsfaktoren, das haben wir dann ausgewertet mit Ronald Ort und dann haben wir sozusagen aufgrund dieser sozusagen Inhaltsanalyse von bestehenden Frameworks einen Vorschlag gemacht, wie könnte denn so ein europäisches aussehen und das ist dann im Prinzip da, konnte man sich darauf einigen. Bei einigen Elementen gab es noch ein Problem, dann gab es noch ein Problem in der visuellen Umsetzung. Aber das ist Arbeit gewesen, um mal sozusagen zu helfen, wie kann man eigentlich Wissensmanagement so grob verstehen. Und ich denke, da gibt es sehr viele Überschneidungen, in Wortwahl, da differieren die, aber eigentlich geht es sozusagen so ein Mainstream in so eine sehr funktionalistische Sichtweise. Das heißt, Wissensmanagement heißt eigentlich der planvolle, systematische Umgang mit Wissen und Erfahrungen für die Erreichung der Unternehmensziele.
Und das heißt quasi, das Ergebnis von der Analyse der Frameworks ist dann in den European Guide eingeflossen.
Genau, das ist
dieses grünliche, grün-graue Modell.
Genau, da haben sich der Paul Iske und ich haben uns in Holland in seinem Haus getroffen und dann haben wir sozusagen versucht, ein bisschen grafisch kreativ zu sein und haben das dargestellt, so ein bisschen 3D mit unseren begrenzten Mitteln und das haben wir dann vorgeschlagen und dann mit ein paar Variationen ist das dann sozusagen der größeren Kreis von Experten vorgeschlagen worden und dann die größte Diskussion gab es bei dem Thema, kann man Wissen speichern, also Store Knowledge, da gab es die größte Kritik, was ich nachvollziehen kann, weil oft das in die Richtung geht IT.
Also Dokumente kann ich speichern,
etc. Was aber da oft übersehen wird, dass auch die Psychologen von Speichern, von Gedächtniserfahrungen sprechen. Und darüber hinaus haben die Psychologen noch eine zweite Entdeckung gemacht, was sie Transactive Memory nennen. Und hinter dem Verständnis oder in dem Begriff versteckt sich das, was man ursprünglich aus der Paarforschung, also Ehepaare, entdeckt hat. Und zwar ist das sozusagen, dass der eine speichert ab, was der andere weiß, und ist selbst dort nicht Experte, und auch die Ehefrau speichert ab, sozusagen, wo der Ehemann sozusagen gute Kenntnisse drin hat und ist da selbst vielleicht nicht, spezialisiert sich, sage ich mal, nicht auf diese Sachen. Und das ist man darauf gekommen, nachdem man untersucht hat, was passiert, wenn einer der Partner sozusagen stirbt, wie kompetent ist derjenige dann in dem Lebensbereich,
wo den der andere
sozusagen ausgefüllt hat und spezialisiert war. Das Gleiche hat man dann auch für Arbeitsteams untersuchen können und bestätigen können. Und deshalb ist für mich mit dem Speichern des Wissens nicht nur das Aufschreiben gemeint, sondern auch das Speichern in den Köpfen und zwar mehr als einem. Um halt auch, also aus Firmensicht ist das erstmal ausreichend, wenn ich es nicht in einer Person nur habe.
Kein individuelles, sondern kollektives Wissen
quasi. Genau, ein gewisses Kollektiv des Arbeitskollektivs oder des Arbeitsteams. Ja, und das gibt's, wie gesagt, in Produktentwicklungsteams und auch, und deshalb haben wir damals in Fraunhofer, da haben wir immer zusammen im Büro gesessen. Also formal hätte man zwar alleine sitzen können, aber aus Wissenssicht hat man das Büro die Quadratmeter geteilt, ja, die nach BRT einem
zu. Also eigentlich die, wenn man zu Nonaka zurückkommt, die Wissenssozialisierung quasi durch das Gemeinsamsein.
Ja.
Genau, dann erinnere ich mich noch, hast du so eine internationale Studie gemacht?
Ja, erst vielleicht noch kurz. Ich denke, es ist ein Punkt, den ich noch ansprechen wollte. Ich in Cambridge, da durfte ich an einem großen Projekt mitarbeiten, wo es dringend darum ging, Wissensmanagement über den Produkt-Lifecycle. Und da haben wir eine Untersuchung gemacht, sozusagen, was für Wissen sozusagen man wiederfinden möchte, retrieve, also aus der Vergangenheit. Und was man speichern will in Bezug auf, was sollte ich dokumentieren, um zukünftige Arbeit zu unterstützen. Und das fand ich ganz interessant, weil da sind so etwas, was oft entweder nicht explizit gemacht wird im Wissensmanagement oder so. Und das die Kategorie, also wir haben offene Frage gemacht, wir haben nur zwei Fragen gestellt, sozusagen. Was möchten Sie wiederfinden, um eine bestimmte Arbeit auszurichten? Und was sollte man dokumentieren, um zukünftige Engineering-Aufgaben zu unterstützen?
Um rauszufinden, und, ob sozusagen die Leute heute das aufschreiben wollen, was sie vielleicht in Zukunft finden wollen.
Ja, also der Hintergrund kommt noch ein bisschen aus dem ingenieurlastigen Erstellung von Produktmodellen, Prozessmodellen und sogenannten Rational Models, Product, Process and Rational Models. Wir wollten einfach schauen, ob sozusagen das, was in diesem Produktmodell oder in diesen kombinierten Product, Process and Rational Models als Objekte abgebildet ist, inwieweit das korrespondiert mit dem Informations- und Wissensbedarf von Ingenieuren. Das heißt, das, was sozusagen abstrakt dort formuliert wird, trifft das auf den Bedarf. Und das haben wir in zwei Veröffentlichungen publizieren können. Und in der einen kam halt raus, die Begründung, warum etwas ist im Prinzip der zentrale Punkt, um etwas wiederzuverwenden können. Und diese Begründung explizit zu machen, wird eigentlich kaum getan. Das heißt, wir können noch so viel sozusagen Retention machen, wenn das nicht in Bezug auf, warum macht man das so, also auch beschrieben wird, dann ist sozusagen dieser Reuse-Möglichkeit ist wesentlich eingeschränkt, weil derjenige, der das dann wiederverwenden soll, der mag dem nicht trauen und muss dann oft den Urheber erst ansprechen, bevor er dann tatsächlich die Sache nochmal übernehmen würde, etc.
Also sagen nicht nur Know What, sondern auch das Know Why.
Ja, genau, das Know Why. Und das Know Why wird eigentlich kaum thematisiert im Wissensmanagement, also aus meiner Sicht jetzt. Ja, und dann, das war diese schöne Studie, die wir da in Großbritannien machen konnten, mit Airbus und Rolls-Royce waren Partner und noch ein paar andere. Dann hatte ich die Möglichkeit, nach Leeds an die Business School zu wechseln. Und dort hatte ich dann diese globale Studie, von der du sprachst, angefangen, weil ursprünglich diese Befragung nach Informationsbedarf, das war nur in Großbritannien. Also sozusagen auch da nur ein paar wesentlichen Industriebranchen, Dienstleistungsbranchen. Und mein Interesse war, okay, was ist das generalisierbar? Ist das auch in anderen Ländern so? Oder ist das branchenabhängig etc.?
Kulturabhängig?
Eventuell kulturabhängig, ja. Und da ist dann die Idee gekommen, das zu multiplizieren. Und da habe ich mal ein Netzwerk angesprochen und ein paar Partner gefunden in Europa. Und dann hat sich das im Prinzip so ein bisschen verselbstständigt. Da gab es auch, die Universitäten haben da auch eine Internationalisierungsstrategie in Großbritannien. Das heißt, man bekommt bestimmte interne Förderungen, wenn man sozusagen über Europa hinausschaut. Ja, da habe ich dann am Ende so ungefähr 25 plus x Partner gehabt, die aktiv waren. Und wir haben zwei Untersuchungen gemacht. Einerseits haben wir repliziert diese Studie, von der ich gerade sprach, die halt im Bereich Wissensbedarf aus der Vergangenheit und für die Zukunft die gleichen Fragen in 38 Ländern gestellt hat, wo wir 1500 valide Antworten bekommen haben weltweit. Und das zweite war, dass wir Interviews gemacht haben, um eine Delphi-Studie, die ich Anfang der 2001 mit dem Professor, mit dem ich in den 80er Jahren dieses Wissen, wie Organisationen Wissen produzieren, da als studentische Hilfskraft mitgearbeitet habe, der damals dann an der Humboldt war, die haben wir eine Delphi-Studie gemacht und da hatten wir die Fragen schon gestellt, sozusagen, was sind das erreicht im Wissensmanagement, was sind die Herausforderungen und wo ist der Forschungsbedarf oder welche Ansätze sind also möglichst erfolgsversprechend, um die Herausforderungen sozusagen in der Praxis, aber auch in der Theorie begegnen zu können. Und diese Umfrage habe ich dann mit Partnern gemacht. Da haben wir 220 Experten weltweit. Ein Experte ist jemand, der sich 5 Jahre entweder in der Wissenschaft, in der Forschung, Forschungsprojekten oder in der Praxis mit Wissensmenschen auseinandergesetzt haben. Auch sozusagen 10% sind unter 5 Jahren, also 90% über 5 Jahren, durchschnittlich 12 Jahre hat ein Experte in unserem Sample, in unserer Stichprobe Erfahrung mit Wissensmanagement. Und da haben wir dann unterschiedliche Forschungsbereiche identifiziert. Und das Überraschendste war eigentlich, dass selbst die Hälfte der Praktiker hat gesagt, dass man nochmal den Wissensbegriff sich genau anschauen sollte und sich da mal nochmal klar zu machen, ist diese, beispielsweise diese Treppe oder ist diese Hierarchie Daten, Informationen, Wissen tatsächlich
das
richtige Verständnis für die Praxis?
Ja.
Oder ist es nicht etwas, was eventuell schon richtig ist, aber auch an seine Grenzen stößt und vielleicht muss die Praxis da sehr Obacht geben, um nicht Fehlinvestitionen anzuschieben. Also sozusagen es nicht total verwerfen, dieses sehr aus der Ingenieurwissenschaften und Computer Science kommende Verständnis, aber auch in den Informationswissenschaften, wir sind ja hier im Fachbereich Informationswissenschaften, originäre Verständnis sozusagen zu vertreten und umzusetzen und dann halt in entsprechende Daten Banken oder was auch immer, Anwendungen oder Vorgehensweisen zu gießen und muss man da sozusagen das eventuell ergänzen oder erweitern um andere Fragen. Und was auch ein Punkt ist, was wenig bekannt ist, ist zum Beispiel die Kritik an dem Mononaka-Vorgehen. Da gibt es auch Veröffentlichungen, die sich sehr kritisch mit seiner Herangehensweise, seinem Verständnis auseinandergesetzt werden. Das ist mir alles ein bisschen zu wenig präsent in der Diskussion.
An der Wissensspirale jetzt, oder?
Genau, an der Wissensspirale. Und da gibt es einen Kollegen in Wales, der sich damit sehr detailliert auseinandergesetzt. Insbesondere hat er analysiert dieses Buchbackautomat-Beispiel. was ja zentral für die Argumentation ist bei Immanuel Kant in seinem Buch, und hat das auseinandergenommen auf einer sehr granularen Ebene von Handlungen und hat das tatsächlich verglichen, versucht, ist das tatsächlich etwas, was sich auf Erfahrungswissen weist, oder ist das nicht eine mechanische Handlung? Also sehr lesenswert, ist wirklich kaum im Bewusstsein sozusagen, und dieses an mehr kritisches Verständnis von Wissensmanagement. Was nämlich auch interessant ist, es gibt von unseren 220 Leuten hat sozusagen so ein anderes Verständnis von Wissen, weil das haben wir auch gefragt dann, haben vielleicht 20 Leute sozusagen, dass man Wissen als Prozess oder Knowledge as Practice, wie es sozusagen in der Organisationstheorie beschrieben wird und konzeptionalisiert wird von einigen akademischen Kollegen. Das ist von einer geringen Anzahl von Kollegen artikuliert worden in der Studie.
Also im Gegensatz zu Wissen als Bestand oder als Knowledge as Stock.
Ja, also diese mehr statische Auffassung von Wissen und dass man das sozusagen in Datenbanken etc.
Das ist interessant, kann. Ja. Ich habe jetzt für diesen Rückblick 20 Jahre deswegen, weil in 1996 das Wissen managen von Probst Raub Romhardt, aber auch Wissen gewinnt von der Betty Zucker und dem Christoph Schmitz erschienen ist. Mhm. Das habe ich mir jetzt nochmal komplett durchgelesen, und die sprechen damals von, nicht von Knowledge Management, sondern von Knowledge Flow Management. Mhm. Und es gab ja dann auch diese Unterscheidung zwischen Wissenskommunikation und Wissensdokumentation oder Personalisierungs-Kodifizierungsstrategie.
Ich
glaube, da muss man so ein bisschen weg von diesem Kodifizierungswissensdatenbank-Eck. Nicht ganz weg, aber eben eine balancierte Sicht, dass beide Bestandteile wichtig sind.
Ja, also das ist wie immer mit diesem Schwarz und Weiß. Die Welt ist leider grau, sozusagen. Schlechte Nachricht für einige. Aber die Welt ist grau, und die Schwierigkeit ist nun, den richtigen Grauton zu finden, und der passt für meine Organisation, für meine Leute, für mein Geschäftsmodell. Und wenn man genau, du sprichst an auf dieses diese Personalisierung, Kodifizierung Strategien, die da mal von dem Hansen und anderen veröffentlicht wurde. Und wenn man mal genau am Ende liest, sprechen die auch davon, dass es die Mischung dieser beiden ist. Und ich glaube, da nehmen sich doch einige Leute ein bisschen zu weit zurück, simplifizieren zu sehr und nehmen sich nicht die Zeit, wirklich das genau zu verstehen, welches Wissen ist wichtig, nicht nur inhaltlich, sondern wie setzt sich das auch zusammen. Zum Beispiel meine Auffassung ist, dass es wenn wir dieses implizit, explizit Wissen nutzen, diese Unterscheidung, dann sollten wir aber nicht das als eine trennscharfe Sache nutzen, sondern als ein Kontinuum. Und ein inhaltlicher Wissensbereich setzt sich immer aus einer Kombination von sowohl explizit als auch implizit zusammen. Deshalb können wir nie nur in die explizite Seite gehen, sondern wir müssen immer überlegen, wie kriegen wir diese implizite Seite auch noch mit abgedeckt. Und deshalb ist leider die Realität im Wissensmanagement grau, weil wir einen richtigen Grauton finden müssen. Und kompliziert wird es dadurch noch, dass wir halt sehr viele Tools und Werkzeuge haben, die wir nutzen könnten. Und welches passt jetzt? Welche passt aus Sicht des Budgets, das uns zur Verfügung steht, aus Sicht der Zeit, wo wir es umsetzen müssen, und aus Sicht der bestehenden Infrastruktur, die wir schon haben, die wir ja auch nicht aus dem Fenster schmeißen wollen, und auch in Bezug auf das, was von den Mitarbeitern, wo die mitziehen.
Vielleicht ist ja ähnlich wie im E-Learning. Also meiner Meinung nach, wir haben jetzt eine ganze Weile versucht, wenn man den Stichpunkt der Wissensdatenbank bemühen will, so diese persistente Dokumentation zu machen, also eher so diese Knowledge-as-Stock-Befürworter. Jetzt in den letzten Jahren mit sozialen Medien, Enterprise 2.0, kamen viele, die gesagt haben, das ist alles Wissensmanagement-Altersschule, jetzt ist alles im Fluss, das sind alles Aktivitätenströme und kleine Posts, das fließt an uns vorbei wie Facebook-Nachrichten. Wahrscheinlich ist jetzt Zeit, einfach dazu zu kommen, zu sagen, man braucht beides, und man braucht irgendwie ein Instrumentarium, in einer Situation zu sagen, was jetzt genau das Richtige ist. Das werde ich auch nicht für ein Unternehmen generisch sagen können, sondern vielleicht ist da im Vertrieb ganz anders als in der Entwicklung. In der Entwicklung eines bestimmten Produkttyps ist vielleicht anders als bei der Entwicklung von Dienstleistungen.
Ja, das ist sozusagen wo du gerade sagst, das ganze Unternehmen, das ist schon ein Ergebnis unserer ganz ersten Studie da in den 90er Jahren gewesen, dass wir von diesen, ich sprach glaube ich 13 Fallstudien hatten wir da. Wir haben zwei Firmen getroffen, wo auch die Gesprächspartner gesagt haben, ja, das erste Projekt haben wir an die Wand gefahren. Und das erste Projekt war so eine organisationsübergreifende, organisationsweite Wissensmanagement sozusagen Ansatz. Und dann ist man doch, hat man die Kraft gehabt, nochmal anzusetzen, neu anzusetzen und hat dann tatsächlich sozusagen auf Funktionen oder bestimmte Geschäftsbereiche sich konzentriert und da etwas getan und war dann wesentlich erfolgreicher.
Das ist ja vielleicht auch ein Vorteil jetzt mit dem Aufkommen der Forderung, das Wissen der Organisation nach ISO 9001 mehr in Blick zu nehmen. Dort ist man ja eigentlich wieder am Prozessorientierten und kommt dann eigentlich von ganz alleine drauf, dass es vielleicht in einem Entwicklungsprozess anders aussieht als in einem Vertriebsprozess oder in einem Supportprozess.
Ja, ja.
Vielleicht hilft das an der Stelle.
Das ist ein gutes Beispiel, denke ich. Wenn man sich nochmal überlegt, Vertriebsprozess spielt Kundenwissen eine Rolle. Und auch, wenn ich dann sozusagen erfolgreich war und dann setze ich die Dienstleistung um oder ich produziere das Produkt für den Kunden oder konzipiere das Produkt für den Kunden und produziere es dann später. Im Vertriebsprozess muss ich über den Kunden Wissen haben, aber das ist ganz anders, als wenn ich es dann in den sozusagen Entwicklungsprozess gehe, muss ich ganz andere sozusagen Kundenwissen haben. Und wir haben zweimal den gleichen Oberbegriff, aber inhaltlich ist es ein bisschen anders und auch bezüglich dieser Dimension, die wir vorhin hatten, implizit, explizit. Im Vertriebsprozess ist zum Beispiel wichtig zu wissen, wie der Kunde tickt. Das werde ich aber nie, werde ich da einen Verkäufer hinbekommen, dass er das irgendwo einspeist in eine Datenbank, sondern das ist sozusagen sein Alleinstellungsmerkmal, dass er weiß, wie dieser Kunde tickt und das wird er maximal in Gesprächen mit Kollegen oder man macht ein Vertriebstandem, dann haben es zwei Leute im Kopf, während dann ich mehr im Produktentwicklung, da muss ich wirklich die Anforderungen des Kunden schwarz auf weiß im Lastenheft haben, um dann halt darauf im Prinzip auch konstruieren oder entwickeln zu können. Ja. Und da sind dann ganz anderes Wissen über den Kunden wesentlich.
Jetzt zum Abschluss vielleicht, wir sitzen ja hier in deinem neuen Büro sozusagen, ein neuer Abschnitt hat begonnen. Du bist jetzt Professor hier an der Hochschule in Potsdam. Was ist da jetzt deine Aufgabe? Also seit wann hat es dich hierher verschlagen und was machst du hier?
Ja, die Professur habe ich zum Oktober 2015 angetreten hier in Potsdam und es ist eine Professur für Informations- und Wissensmanagement und das freut mich, dass insbesondere der letzte Teil, Wissensmanagement, das ja sozusagen ist das, was ich sehr gerne mache und wo mich das auch freut. Und ein anderer Punkt, den ich denke, den auch wichtig für Praktiker ist, Reflexion über diese 20 Jahre und noch länger Wissensmanagement, ist eigentlich, dass die Informationswissenschaften, die eigentlich lange Jahre sich damit auseinandergesetzt haben und das Wissensmanagement noch nicht wirklich zueinander gefunden haben, indem sie sich gegenseitig befruchten. Allein in der Informationswissenschaften, da gibt es so viele Studien, wie Menschen mit Informationen umgehen. Wie sie suchen, Suchverhalten, Information Behavior heißt das. Und da gibt es eine ganze Reihe von Erkenntnissen, die, sage ich mal, selbst die Wissensmanagement-Praktiker, aber auch sozusagen, die sich da wissenschaftlich mit auseinandersetzen, aufnehmen könnten, um das sozusagen in ihre Arbeiten zu übernehmen oder in die Praxis auch zu nehmen. Also da gibt es sozusagen einen blinden Fleck. Diese Brücke möchte ich gerne bauen, auch durch die Verankerung hier. Und Aufgabe ist, wir haben hier Bachelor-Studierende, wir haben Masterstudenten, die in dem Bereich Informations- und Wissensmanagement, aber auch im Bereich von Statistik und Forschungsmethoden zu unterrichten, beziehungsweise da Lehrveranstaltungen anzubieten. Und ja, deshalb freut es mich, dass du heute hier vortragen konntest, von deinen Erfahrungen, von den Unternehmen zu berichten, denen ihr zusammengearbeitet habt, um so auch sozusagen eine Balance den Studenten anbieten zu können, sozusagen. Einerseits das Gucken über den Tellerrand sozusagen der ja sehr funktionalistisch orientierten Wissensmanagement-Literatur, auch kritische Elemente oder unterbelichtete Elemente kennenzulernen, um dann für die Praxis da auch die Grenzen zu erkennen und andererseits zu ergänzen mit Vorträgen. Jetzt deinem Vortrag ist der zweite aus der Praxis in diesem Seminar gewesen, um denen auch so einen Eindruck zu bekommen, was bedeutet das denn dann ganz konkret in der Betriebspraxis.
Gut, dann danke ich dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich werde in den Shownotes auch den Link setzen auf eure Webseite hier. Das sind ja auch viele der Publikationen, glaube ich, über die du gesprochen hast, hast du da gelistet.
Ja, genau.
Und dann wünsche ich dir viel Erfolg hier in Potsdam. Danke dir.
Ja, vielen Dank, Simon, und auch viel Erfolg mit eurer Firma und den Aktivitäten, die ihr in der Zukunft machen wollt.
Dankeschön.